Ja.
Das war insofern eine Ungerechtigkeit, weil ich zu dem Prozess erst in dem Zeitpunkt gekommen bin, in dem der Fürsprech Roth die eigentliche Hauptarbeit schon geleistet hatte, nämlich das Revisionsgesuch zu formulieren. Es war absendungsbereit, es fehlte nur noch die Unterschrift. Und dieses Revisionsgesuch war im Namen beider Angeklagten zu stellen und er hatte es auch für beide Angeklagte verfasst. Und als er mich frug, ob ich bereit wäre, die Verteidigung zu übernehmen, unterbreitete er mir dieses Revisionsgesuch, um mir zu zeigen, worum es sich handle. Ich habe das Gesuch, diese Rechtsschrift gelesen. Ich kann mich noch genau an meine Worte erinnern. Ich sagte dem Herr Kollege, ich würde diese Rechtsschrift als genial bezeichnen. Es war ein schöpferischer Akt. Nicht nur bei der Revision muss man ja neue Tatsachen vorbringen. Wir hatten eigentlich keine. Und er hat es in genialischer Weise verstanden, aus dem Nichts an etwas zu machen. Eine neue Tatsache, auf die kann ich dann noch kommen. Ich sagte ihm also, ich könnte diesem Gesuch nichts hinzufügen, kein Wort ändern. Das Gesuch sei vollendet. Und ich habe nur unterschrieben. Und der eigentliche Erfolg, der Grunderfolg war, dass diesem Revisionsgesuch entsprochen worden ist. Das andere, dass der Prozess neu sich abwickeln musste, war eigentlich nur die Folge, eine fast automatische Folge. Und gut, natürlich haben wir, der Fürsprecher Roth und ich, in den Verhandlungen, die 2 Wochen dauerten, von morgens früh bis abends spät, haben wir uns natürlich eingesetzt und jeder hat sein Bestes gegeben. Aber die Entscheidungsschlacht ist gefallen im Revisionsverfahren, nicht im neuen Verfahren. Und das ist dann vollkommen verschwunden, sondern es wurde nur geredet von diesem Plädoyer Rosenbaum. Und Richtigstellungen oder Hinweise nützten nichts. Und das hatte diesen Fürsprech Roth, hat ihm sein Leben bis an sein Lebensende verbittert. Gut, man kann sagen, dass es eine Ungerechtigkeit war, dass es ihn verbitterte. Das spielte sich auf der Ebene, meinetwegen, von Eitelkeit oder Ehrgeiz oder Geltungswunsch ab. Nun ist sowohl Eitelkeit wie Ehrgeiz, wie der Wunsch zu gelten, sind ja absolut menschliche Eigenschaften. Und es war diesem nicht mehr ganz jungen Anwalt zu gönnen, dass er auch in das Rampenlicht gelangte, in dem ich ja schon stand. Nicht? Aber die ganze Beleuchtung fiel auf mich. Mir war das gleichgültig. Ich wollte wirklich keinen Ruhm oder keinen zusätzlichen Ruhm haben. Aber wie das so ist, nicht wahr? Immer auf den größten Haufen. Der Teufel betätigt sich immer am größten Haufen. Ja. Das hat dann, der Roth ist dann während des Prozesses, also während der Vorbereitung, die 3 Jahre dauerte, ist Roth mein Schwager geworden und es ist ja so in eine erbitterte Familienfeindschaft ausgeartet, zu der ich kam wirklich wie der Hund zum Tritt. Ich meine, ich konnte wirklich nichts dafür. Aber ich oder der Verlauf dieses Prozesses hat dieser Mann sein Leben eigentlich zerstört.
Hat der Tritt auch den Wladimir Rosenbaum teilweise zerstört?
Was der?
Hat der Tritt auch den Wladimir Rosenbaum teilweise zerstört?
Welcher Tritt?
Das Roth.
Wie?
Das Roth. Das Fürsprech Roth, des Schwagers Roth.
Ja. hat mein Leben nicht tangiert. Ich habe dann mit ihm leider einen Prozess später führen müssen. Das haben Sie von der Frau Varangin wahrscheinlich. Ja, das ist wieder eine ganze Geschichte für sich. Der Mann war so besessen von Hass und Wut auf mich, dass er auch die Schwester meiner Frau in diese Ablehnung hineinzog und wollte also mich und meine Frau schädigen, wo er konnte. Ich habe ihm das nie verübelt, ich habe mich nur dann ein bisschen zur Wehr gesetzt und hat dann Furchtbares angestellt. Er hat meinen Schwiegervater, den alten Papa Ducombin, bevormunden lassen, hat die Verwaltung des Vermögens übernommen, hat ihn ein Testament unterschreiben lassen, wo er so die ältere Tochter meiner Frau auf den Pflichtteil setzte, hat dann sich bei der Erbteilung furchtbar aufgeführt, so furchtbar, dass ich mich halt zur Wehr setzen musste für meine Frau. Und das fiel dann, diese Auseinandersetzung fiel dann gerade in die Zeit meines Spanien-Prozesses. Und ich hatte die Wahrung meiner Interessen oder die Interessen meiner Frau einem Anwalt in Bern anvertraut, einem bekannten, sehr guten Anwalt in der Armee, Oberst und so, der Fürsprech Trüssel. Und der Trüssel erzählte mir, wie der Roth bei ihm, also beim Trüssel auf dem Büro, wie eine Furie auf und ab gegangen sei und gegen mich gewütet und geschrien habe, sogar aus dem Käfig, ich saß in der Haft, verfolgt er mich, nicht wahr? Und da ist etwas, die Geschichte kann ich Ihnen erzählen, ob Sie sie veröffentlichen, weiß ich nicht, folgende Sache passiert. Ich saß in meiner Zelle und bekam in diesem Erbschaftsprozess die Rechtsschrift, die der Fürsprech Roth verfasst hatte. Ich habe nun als Anwalt habe ich allerhand Niedertracht und Gemeinheit und Hinterlist erlebt. Als ich diese Rechtsschrift las und fertig gelesen hatte, blieb ich ganz kühl. Ich stellte nur fest, dass mir in meiner ganzen Praxis nie eine so niederträchtige Epistel, so niederträchtige Schrift vor die Augen gekommen war. Und ich hatte einen Monat Zeit zu beantworten. Ich habe das in aller Ruhe studiert und habe dann für den Fürsprech Trüssel die Antwort verfasst. Und ich habe nie eine höflichere, eine kühlere Rechtsschrift geschrieben wie diese, und in der das Höchstmaß meiner juristischen, taktischen Kenntnisse verankert wurden. Aber als ich diese Antwort schrieb, die also wirklich mein subjektives Maximum an juristischem und formalem Können darstellte, dachte ich, schrieb ja das von Hand in der Zelle, in aller Ruhe, dachte ich nur eins, ich hatte nur eines im Kopf. Und zwar dachte ich das nicht nur bei jedem Satz, bei jedem Wort, bei jedem Buchstaben, bei jedem Komma, dachte ich immer nur den einen Satz. Wenn du das liesest, soll dich der Schlag treffen. Nur das, wenn du das liesest, soll dich der Schlag treffen. Er hat mit der Nachmittagspost diese Rechtsschrift bekommen, ist nach Hause gegangen, hat sie gelesen, und Mitternacht traf ihn der Schlag.
War tot.
War tot, ja. Wobei, das weiß ich nicht, ob man, nein, ich sage es Ihnen, aber verwenden Sie es nicht, also auch mir ist egal. Zum Glück traf ihn der Schlag, denn er wäre am nächsten Tag von der Bundespolizei verhaftet worden wegen Nazispionage. Das sind so Fatalitäten.
War er inzwischen ins Lager der Nazi geschickt?
Ja, ziemlich. Wahrscheinlich im Anschluss an diesen Hass auf mich, diese verdammten Saujuden. Ja, also ich weiß nicht, ob man das...
Wir könnten ja noch eine Fassung sagen, weil er sonst verhaftet worden wäre wegen eines politischen Delikts, ja. Wenn Sie wollen.
Ja, dieses Unglück traf ihn vielleicht zu seinem Glück, denn er war, wie ich nachträglich erfuhr, verwickelt in eine politische Affäre, die ihm wahrscheinlich große Unannehmlichkeiten eingetragen hätte. Also das nur nebenbei, vielleicht hat er das Schicksal gnädig hineingespielt.
Ich möchte gerne noch mal in den Prozess zurück. Welche Rolle, das war nur kurz angedeutet, spielte dieses Medium?
Das Medium spielte folgende Rolle. Der Arzt kam mit dem Medium und wir konnten dem Medium nichts suggerieren, denn wenn wir ihm etwas zu suggerieren gehabt hätten, so hätten wir das ja schon verwendet. Dieses Medium hat in Trance, hat sie eine Frau beschrieben, die sie in einer Weise darstellte, die sich durchaus auf diese verstorbene Frau Riedel beziehen konnte, hat beschrieben eine Fotografie dieser Frau, hat beschrieben einen Text, den sie in Trance auf dieser Fotografie ernannte, einen Widmungstext, ungefähr Deine dich ewig Liebende. Diese Fotografie, das war aus dem Trancebericht ersichtlich, war dem Liebhaber dieser Frau übergeben worden. Das Endergebnis ist, wir haben den Liebhaber gefunden, wir haben die Fotografie gefunden. Und das war eine der neuen Tatsachen, dass diese Frau halt einen Liebhaber gehabt hat, dem sie eine Fotografie gewidmet hat. Das ist das so einfach, ich konstatiere das nur, hätten wir ohne diese Hellseherin keine Ahnung gehabt und sie hat das hell gesehen. Nebenbei bemerkt, ich habe den Mann nie im Prozess verwendet. In Prozessen. Ich habe es zu tun gehabt mit dem Hellseher Cordonveri. Der, wie alle Hellseher, kommen mit dem Alter, verlieren sie ein bisschen diese Fähigkeit und helfen dann nach mit Drogen oder mit Alkohol und so. Die verkommen alle. Aber dieser Cordonveri, von dem habe ich die formidabelsten hellseherischen Kunststücke gesehen, er ist dann nachher auf Tricks gekommen. Aber ich habe absolut echte gesehen.
Wer war das und wo?
Cordonveri war ein Hellseher aus Klagenfurt. Ein Hellseher aus Klagenfurt, da könnte ich also Phänomenales erzählen. Er war so phänomenal, dass ich einmal eingeladen habe, etwa 50, 60 Leute, Juristen, Staatsanwälte, Psychiater, also Leute, die das interessieren konnte, zu einer Sitzung, wo er also da die verschiedensten Hellseh-Kunststücke vorführte. Und zwar auch von mir so vorbereitet oder von anderen, also zahlreiche, wo er gar nichts wissen konnte, wo er also in sensationellster Weise seine Fähigkeit anhand nicht von Tatsachen, sondern von irgendeinem sechsten Sinn Ereignisse zu beschreiben, an denen er nicht teilgenommen hat. Ich will eins erzählen. Unter anderem war der Direktor der Irrenanstalt Burghölzl in Zürich da und der hatte ihm ein verschlossenes, es ist so, der Mann, dem verband man die Augen, die Ärzte so, dass er so nicht sehen konnte, darüber noch ein schwarzer Sack und da saß er an einem Tischchen und hatte eine Glaskugel, lediglich, die also über der die Hand hielt. In der Glaskugel konnte sich nicht spiegeln. Und man gab ihm alles, entweder in einer Schachtel verschlossen oder so. Und der Professor Weyer hatte ein Kuvert gegeben. In diesem Kuvert war etwas. Als er das Kuvert unter die Hand nahm, er wusste nicht von wem, sagte der Professor, seien Sie ganz beruhigt, dem Mann ist nichts passiert, er sprach so Österreichisch. Wissen Sie, der ist da immer, der ist da, man hat das ja weggelaufen, gell? Und dann schilderte er ein Haus mit Gängen, mit Zimmern, mit Nummern, und dann sagte er, ja, das Hotel St. Gotthard, ja, Zimmer 27. Und dort war, hat man den Mann geholt und ins Burghölste geholt. Also, am laufenden Band solche Sachen, ja.
Das war in den 20er Jahren in Zürich?
Das war, ja, sehr früh, das war vor dem Riedel-Waller-Prozess, nein, das war in den 30er Jahren, in den 30er Jahren in Zürich, ja.
Und war er in der Gesellschaft in Zürich eine Besonderheit, die herumgereicht wurde?
Der wurde herumgereicht, wobei er sich nicht sehr herumreichen ließ. Das war kein Jahrmarktbursche, nicht wahr? Ja. Ja. Die fantastischsten Sachen hat er angestellt. Da stellte mir einer der Gäste eine Schachtel hin. Nein, entschuldigen Sie. Ein Kuvert, in diesem Kuvert war, was man nachher sah, etwas. Es war effektiv eine Postkarte, auf der dann abgebildet war die Fotografie einer Tänzerin, die ich sehr gut kannte, und ihr Ehemann war da, und die Fotografie war eine Tanzpose, und da machte Cordonveri eine unwillige Bemerkung, ja, und sagt, eine zernichtete Ehe. Und das stimmte. Und dann sprang er auf und stellte sich in diese Tanzpose. Da machte man das Kuvert auf und dann war die Tänzerin in dieser Tanzpose und die Ehe war effektiv eine zerrüttete, vernichtete, hatte zusammengetan zu zernichtete. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ja.
Und lebte der Mann normal als einer unter anderen, oder?
Ja, an sich durchaus normal. Die schönste Geschichte war folgende. Bevor er diese Kunststücke auf, kam er mir zu mir ins Büro und ich hatte ein Inserat gemacht, ich suchte einen Buchhalter. Und da hatte mir die Zürcher Zeitung, hatte mir gerade etwa 40 Kuverts geschickt, die lagen auf dem Tisch, ich war dran, die aufzumachen. Ich dachte, was machen Sie da? Sag ich, ja, ich suche einen Buchhalter, ich muss all diese Gesuche mit durchsehen. Das brauchen Sie nicht, das sage ich Ihnen gleich. Und dann hatte diese Kuverts angefangen zu sortieren, teils zögern, teils wegwerfen, bis also schließlich hatte er eine Selektion von nur drei Kuverts gehabt. Und dann hat er also diese drei Kuverts hin und her, und dann sagt er, den nehmen Sie, der ist gut. Den habe ich angestellt, ein großartiger Buchhalter. Der hat auch noch Eigenschaften beschrieben von dem. Und die stimmten dann alle. Also ungelesen habe ich den Buchhalter genommen, den er mir sagte. Aber da könnte ich stundenlang Geschichten erzählen.
Ja.
Das erste Mal, als er hereinkam zu mir, sagte er, Sie, was ist? Da ist doch ein Schrank gestanden. Bis vor kurzem ist da doch ein Schrank gestanden. Er war nie bei mir gewesen. Hat den Schrank beschrieben. Stimmt alles. Stand er an den Schrank.
Ja. War das nicht irgendwie bedrohlich mit diesem Mann?
Es war ein bisschen unheimlich, aber für mich war es gar nicht unheimlich. Und ich habe das akzeptiert. Ich weiß ja nicht, wie das... Ich habe nur gesehen, dass es kein Schwindel ist. Kein Schwindel. hat er noch Kartengrundstücke aufgeführt, von denen ich weiß, dass er sie später erschwindelte. Aber er hat also Kartengrundstücke aufgeführt, wo man schwindeln nicht konnte. Ja. Und so weiter. Also da könnte ich Ihnen eine 10-Stunden-Sendung machen mit dem Cornveri.
Da müssen wir noch mal ran. Ja. Was mich daran interessiert, an diesem Cornveri, wäre noch, ist Ihnen in Erinnerung, ob als kleiner Bub Ihnen jemand mit solchen Fähigkeiten mal begegnete?
Ich wüsste nicht, mich zu erinnern. Was ich von mir selbst sagen kann, dass ich an mir selbst oftmals konstatiere, ich denke an jemand, dann kommt ein Brief von dem und da kommt mir so oft. Nun ist es so, ich habe diese, was ich nenne, die russische Buchhaltung, ich habe alles im Kopf, was in den Papieren geht, interessiert mich nicht. Und dann frage ich mich, ja, warum hat jetzt der Meier noch nicht geantwortet? Ich muss einen Brief dem Meier schreiben, er soll antworten. Dann diktiere ich den Brief an den Meier und dann kommt, aber bevor ich den Brief eingeworfen habe, kommt die Antwort vom Meier. Aber das passiert mir sehr oft, ja.
Ja. Das ist schon ein Stück
Ehe. Ja, aber das ist also, das ist ja mehr, das würde ich nicht als Hellsehen bezeichnen, sondern das ist irgendwie ein Kontakt mit dem Leben und mit der Wahrnehmung von Erscheinungen, die nicht so klotzig sind, die aber durchaus lebensbedingt sind und auch logisch zu erklären sind.
Ich würde gern noch mal in den Guala-Prozess zurückgehen.
Ja.
Und zwar mit einer Frage auf sein Ende hin. War eigentlich die Klientin, diese Frau Guala, froh über den Freispruch?
Natürlich war die froh, aber die war also, wie man auf Schweizerdeutsch sagt, so vertätscht, also so verdrückt und so verunsichert. Das ist wie wenn Sie, weiß ich was, einen Hund einsperren, längste Zeit, er fühlt sich furchtbar gequält, dann machen Sie auf, dann fängt er an mit dem Schwanz zu wedeln und dann ist wieder das normale Leben da. Vielmehr war an der Guala nicht zu erfahren und auch nicht zu erkennen.
Nun hatten Sie ja die Frau über die Jahre etwas besser kennengelernt.
Ja, aber da war nichts kennenzulernen. Also das war eine, das war auch keine Psychologie zu treiben. Es war ein armes Wesen, die da hereingeraten ist in eine Geschichte, mit der sie eigentlich nichts zu tun hatte.
Und das haben Sie doch dann im Plädoyer ein wenig auch auszudrücken versucht.
Habe ich Ihnen das nicht schon auf Band gesagt? Aha, da kann ich Ihnen das erzählen. Niemals ist ja so, dieser Prozess war wirklich ein sehr sensationeller Prozess. Also beispielsweise der Tagesanzeiger in Zürich, der damals eine Auflage von 80.000 hatte, da stieg die Auflage auf 130.000 auf 110.000. Und es war so, dass also die Schweiz war erfüllt nur von diesem Prozess. Es ist einfach der Prozess, weil es ein Justizirrtumsprozess reinster Sorte war, nicht wahr? Ähnlich sagen wir wie der Dreyfus-Prozess, das sind diese Kriterien des reinen Justizirrtumsprozesses, noch in einer Zeit, wo man an die Zuverlässigkeit der Justiz noch glaubte und wo ein Justizirrtum die Möglichkeit des Justizirrtums die Menschen noch erregte. Heute ja nicht mehr, das ist ja heute gang und gäbe. Andere wesentliche Rechtsprüche als irrtümliche gibt es ja gar nicht mehr. Na gut, das nur nebenbei. Es war also wirklich auch ein Prozess, der auch für die Beteiligten schlackenreiner, affektgeladener Prozess war, wo es Sache der Anwälte war, eben diese Affekte zu disziplinieren. Und nur was ich Ihnen erzählen will, das ist die letzte Episode. Der Prozess ging also 14 Tage lang. 14 Tage lang, zum Teil mit dramatischen Auftritten, weil das Gericht, wobei muss man Folgendes wissen, Bern hatte nicht mehr das reine Schwurgericht, es hatte das Schwurgericht verschlimmbessert, reformiert, aber verschlimmer gemacht. Das reine Schwurgericht besteht ja darin, dass die Geschworenen, meistens 12 Geschworene, den Schuld- oder Freispruch aussprechen und dass das Gericht lediglich über die Folgen des Spruches zu befinden hat. Hat man immer beklagt, ja, die verstehen ja nichts davon, zu Unrecht. Die Schwurgerichtsinstitution ist sehr wichtig. Und die Reform bestand darin, dass das Schwurgericht in ein gemischtes Gericht verwandelt wurde in Bern, nämlich 8 Geschworene und 3 Richter, die die Verhandlung leiteten, aber der Entscheid wurde gefällt von den 11 zusammen, von den 8 Geschworenen, 3 Richter zusammen. Das war in dem Fall natürlich sehr gefährlich, denn die Geschworenen waren wirklich Bauern und die 3 Richter waren doch gebildete Leute, gewandt im Umgang mit Menschen etc., so dass die große Gefahr bestand, dass wenn die 3 Richter oder 2 davon oder einer davon für Verurteilung wären, dass er die Geschworenen herumkriegt. Diese Situation war danach so, der Präsident war versessen, die Verurteilung durchzudrücken, einer der Beisitzer mitversessen und nur ein anderer, ein Oberrichter Weber, der war, das haben wir dann alles nachher auch erfahren, wir sahen es ihnen auch an, der war für Freispruch, aber das war ein schwacher Mann. Und da hat es also furchtbare Auftritte gegeben. Zum Beispiel hatte ich jeden Morgen, beginnt die Verhandlung um 8 und gegen 8:30 stand ich auf mit der Erklärung, ich dulde nicht. Und dann duldete ich etwas nicht. Und hatte also Krach mit dem Präsidenten. Zum Beispiel bei den Zeugeneidvernahmen, die Zeugen werden ja alle neu einvernommen. Und der wollte partout, er sagte den Zeugen so, sie haben das und das, also bestätigen Sie, was Sie erklärt haben. Ja, sagen, nein, nein, ich will den Zeugen wieder hören. Und da musste ich jedes Mal mit ihm kämpfen, dass ich den Zeugen wieder einfernehme. Und da ist das, aber die Zeugeneinvernahme sind doch spektakuläre neue Sachen herausgekommen. Das ist da so 20 Stunden zu erzählen. Gut. Bei den Plädoyers habe ich mein Plädoyer eingeteilt in 3 Teile von je 2 Stunden. Und nach 2 Stunden verlangte ich 20 Minuten Pause und noch einmal 2 Stunden und dann noch einmal 20 Minuten Pause. Und ich habe im ersten Teil habe ich generelles Plädoyer.